Beachte bitte unseren Disclaimer.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Sonderpodcast von den Aktienbuddies. Mein Name ist Philipp und ich habe mit einem der Gründer und CEOs von Wonders gesprochen. Super interessantes Startup. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich, weil sie sagen auch ganz offensiv, wir wollen einen Exit für uns, aber natürlich auch für unsere Anteilseigner in den nächsten 4 bis 5 Jahren schon realisieren. Der Gründer, mit dem ich jetzt auch spreche, ist ein Seriengründer. Er hat schon 5 Unternehmen auch schon gegründet und alle kennen sich seit über 20 Jahren. Super spannend, was sie machen. Sie sind global aufgestellt, ein globales Startup aus Deutschland. Und wenn du dich interessierst, dann schau mal in die Shownotes, weil ab 250 Euro geht es los. Und jetzt springen wir schon direkt rein in das Interview. Viel Spaß! Ich freue mich, dass er heute hier ist, der Gründer und Geschäftsführer von Wonders, der liebe Sebastian. Sebastian, schön, dass du da bist. Und ich würde vorschlagen, wie immer, stell dich doch einmal ganz kurz unserer Community vor. Wie ist dein Werdegang und welches Problem hast du erkannt und welches wollt ihr natürlich auch lösen?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Und ich bin sowas, was man gemeinhin im Neudeutschen Serial Entrepreneur nennt. Also Wonders ist meine 5. Firma. Und wenn man eine Überschrift finden will über den Firmen, dann ist die irgendwas mit Medien. Also ich habe angefangen als Werbefilmproduzent, habe eine Agentur für Branded Entertainment gemacht, ein Episodic Gaming Startup. Und die vorletzte Firma war dann eben ein Kindermedienproduktionshaus. Die heißt Wolkenlenker. Und da war es eben so, mein Mitgründer, den ich auch schon lange kannte zu dem Zeitpunkt, der hat eben als Regisseur und Drehbuchautor viel für ZDF gemacht. Ich kam gerade aus dem Games-Bereich und wir haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt nicht noch die 150. TV-Produktion in Berlin auf, sondern das machen wir ein bisschen anders, nämlich medienübergreifend. Das war so 2011, kam auch gerade das iPad eben raus und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Kinder-Apps. Haben das dann auch sehr erfolgreich gemacht, hatten auch mal so eine der erfolgreichsten Apps in Deutschland, haben da einen deutschen Entwicklerpreis und so gewonnen und viele andere Preise und haben über diese Arbeit halt ganz viele Leute kennengelernt, wie Buchverlage, Fernsehsender und auch eben Animationsproduzenten und haben halt festgestellt, okay, spannend, dieser Markt, dieser App-Markt ist total interessant. Man hat einen direkten Rückkanal mit den Kunden und kommt direkt an den Kunden ran. Was man ja gemeinhin als Medienschaffender zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, weil das ist, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht so bewusst, aber Medienproduktionsfirmen sind inhärent B2B-Firmen, weil die verkaufen an den Buchverlag, die verkaufen an den Fernsehsender, an den Netflix, ja, oder an den Games-Publisher. Die haben eigentlich gar keinen Kontakt zum Endverbraucher, auch wenn sie die Produkte natürlich für den Endverbraucher designen. Ja. Und das war für uns halt mega spannend und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass halt ganz viele Leute Riesenprobleme haben, auf diesen Markt zu kommen, weil sie einerseits diese klassische Produktdenke haben, wie wir auch bei unserer ersten App. Also du bist als Filmemacher gewohnt, der Film muss fertig sein, wenn er ins Kino kommt. Du gehst nicht irgendwie eine Woche nach der ersten Vorstellung ins Kino und sagst, können wir mal die Rolle auswechseln, uns ist noch was aufgefallen. Das ist aber im App-Markt genau das, was passiert, weil du musst eigentlich einen Teil deines Budgets für die erste Version aufbringen und dann noch Möglichkeiten haben, das zu updaten. Das haben viele nicht geschafft. Ja, das heißt, sie sind mit einem hohen Kostenaufwand auf den Markt gekommen, hatten kein Geld mehr für Marketing und dann kam die Community an und hat gesagt, ja, super schön, wo ist denn das nächste Update? Ja, und genau, und das war so ein bisschen das Problem, was wir erkannt haben, dass wir gesagt haben, okay, es gibt wahnsinnig viele Firmen da draußen, die tollen Content haben, die aber keine Programmierer haben, die noch nicht mal die Leute in der Firma haben, die Programmierer briefen können, eine App zu machen. Ja, also das heißt, da ist viel Potenzial, was einfach auf der Straße liegt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das mal angehen, erstmal für uns selbst und später ist dann eine Plattform draus geworden und das ist Wonders. Also sprich, wir ermöglichen Leuten, die Inhalte kreieren und zwar jegliche Form von Inhalt, also Audio, Video, Computerspiele, interaktive Bücher, die ohne großen Aufwand, ohne technisches Vorwissen direkt an den Endverbraucher zu vertreiben und das halt über wahnsinnig viele Plattformen. Also Plattform heißt in dem Fall iOS, Android, ganz viele Smart TVs, Streamingboxen und so weiter.
Okay, verstanden. Jetzt hol mich doch mal ab, weil ich kenne diesen Markt tatsächlich gar nicht. Also ich bin zwar vor kurzem Papa geworden, vor 2 Monaten.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich kann jetzt tatsächlich, also mir ist schon klar, dass mein Sohn wird anders spielen später, als ich das gemacht habe in meiner Kindheit.
Genau.
Jetzt ist natürlich, jetzt lass uns mal so ein bisschen Gedankenspiel machen hier in dem Podcast. Ich bin jetzt ein, ich habe gesehen bei euch in der Präsentation, also ihr, für euch die kleinen und Mittelständler, eher die mittelständischen Unternehmen sind eure Kunden.
Genau.
Jetzt ist natürlich meine Frage, bevor wir zum Gedankenspiel kommen, warum nicht die ganz Großen, wie man sie kennt, Mattel, Hasbro, die machen das wahrscheinlich selber, weil sie natürlich auch wahrscheinlich das Budget haben, richtig?
Ja, also lustigerweise, das war so ein kleiner Unfall, ist einer der ganz großen unserer zweiter Kunde gewesen, nämlich Warner Brothers. Allerdings, also warum nicht die ganz Großen? Du hast es eben schon gesagt, die kaufen ein Startup vielleicht, so wie Disney. Ja, die haben halt einfach für 3,6 Milliarden ein Startup gekauft, um Disney Plus zu machen. Oder sie machen es in-house. Ja, oder auch, und das ist eigentlich eher der Grund, also wie gesagt, bei Warner Brothers haben wir ja gesehen, dass es sogar auch Interesse da gibt. Das hat uns auch überrascht. Das war erstmal nicht unsere Arbeitsthese, aber das andere ist halt, die sind halt wahnsinnig langsam. Und wir haben am Anfang auf die Großen auch ein bisschen gesetzt. Wir haben auch gerade einen Großen, was ich noch nicht sagen kann. Also der nächste Große kommt Anfang des Jahres durch die Tür. Ich glaube, du hast ihn auch gerade genannt, aber ja, wie gesagt, darf ich noch nicht sagen. Aber wir haben halt festgestellt, um dort zu einem Abschluss zu kommen, also ich glaube, die Abschlusszeit bei Warner lag bei 360 Tagen, also fast ein ganzes Jahr. Und wenn wir jetzt uns die Kleinen anschauen, also der größte YouTube-Channel für Kids in Australien zum Beispiel, der kam in 9 Tagen zur Tür herein. Und wir sind halt momentan noch relativ Early Stage und das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir schnell Traktion aufbauen. Aber ja, dann, also es ist für uns sowohl die Möglichkeit, sozusagen upmarket zu wachsen, also zu den Großen hin, das macht das Produkt, gibt das definitiv her, als aber auch irgendwann zu den Kleinen hin, also zu dem Einzelcreator. Aber momentan ist so der Sweet Spot die mittleren Firmen, weil es ist noch ein bisschen, es ist noch nicht alles vollautomatisiert, produktseitig, ja. Und wie gesagt, es geht uns darum, wir wollen dahin, wo die Leute einen echten Schmerz haben. Ja, und wo wir nicht nur, sag ich mal, die Vitamintablette sind, sondern wir sind das Schmerzmittel für die Leute.
Verstehe
Und
ich.
da ist momentan, da kann ich ja nachher nochmal, wenn wir über den Markt sprechen, in der Tiefe eingehen, da gibt es gerade ganz viel Schmerzen in dem Markt.
Das ist, glaube ich, jetzt würde ich gerne mit dem Gedankenspiel starten. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben die MVI Spielzeugwarenherstellerfabrik. Oder also Marcel und ich, wir sind die Geschäftsführer von einem mittelständischen Spielzeughersteller. Jetzt hol mich doch mal kurz ab, wie ist im Normalfall, ich glaube, wir starten ja jetzt in Deutschland, wie ist im Normalfall, wie groß ist mein Umsatz? Und natürlich auch, wie sind die Margen, damit wir auch verstehen, weil du ja sagst, da ist ein Schmerz. Also vermute ich, dass die Margen relativ gering sind und dass man gar nicht so viele Kosten aufweiden möchte. Also wir nehmen jetzt mal den Durchschnittskunden. Wie hoch ist mein Umsatz und wie viel bleibt am Ende so ein bisschen auch bei mir hängen von der Marge, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt auch mal verstehen, worüber wir gleich sprechen?
Genau, also ich nehme einfach mal jetzt nicht den deutschen Spielzeughersteller, weil da habe ich einfach selber jetzt nicht so das
Oder
Gefühl, dass
euren
das unser,
Durchschnittskunden?
genau, also nehmen wir mal einfach Skyship, das ist so ein klassischer Durchschnittskunde für uns, das ist eine Firma aus Toronto, die haben so 30 bis 40 Mitarbeiter, die sind seit, ich glaube, mittlerweile 12 Jahren auf YouTube unterwegs, ja, sind auch so eine YouTube-First-Firma, das ist auch so gerade so unser ideales Customer-Profil, ja, also jemand, der auf YouTube angefangen hat, das heißt, der hat schon Erfahrung an den Direktvertrieb, an den Endkunden, ja, hat da schon Erfolge gesammelt, aber auf YouTube zu monetarisieren, also ist halt ein Riesenproblem, ne?
Das
Da liegt,
kennen wir von, das kennen wir
genau,
auch.
und
Also wir
da
verdienen
kann ich
unser
auch,
Geld
gibt es
nicht
gerade
mit
ganz wieder,
YouTube, ja.
gibt es auch ganz aktuelle Marktentwicklungen, die interessant sind. Und also Skyship macht jetzt so 1,2 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit der App und zahlt so etwa 10.000 Euro an uns.
Und was macht Skyship genau?
Skyship produziert Kinderinhalte, also sprich maßgeblich auf YouTube natürlich Videos. Die sind edukativ, also es ist immer so ein bisschen auch was hat immer was mit bisschen mit Englisch lernen auch zu tun, ja. Und das ist dann, wenn das jetzt für Native Speaker ist, dann ist das so, sag ich mal, die Zielgruppe so 2 bis 4, würde ich mal sagen. Und wenn es halt jetzt Englisch, also Second Language, wie man so schön sagt, ist, dann ist die wahrscheinlich so irgendwas 5 bis 7. Ja, das wurde gegründet von zwei Englischlehrern, die in Japan Kindern Englisch beigebracht haben. Und die haben dann festgestellt, mit Songs kann man gut Englisch lernen. Haben die auch auf CDs gebrannt. Dann kam YouTube daher und haben gesagt, ach, da brauchen wir keine CDs mehr brennen. Und irgendwann haben sie dann gesagt, wir trauen uns mal eine Monetarisierung anzuschalten. Und dann haben sie am nächsten Tag ihren Job gekündigt. So, das ist so die Gründungsgeschichte, genau. Und deswegen kann man so sehen, also die haben ein ROI von 10x, ne? So, also das heißt, wir sind da, glaube ich, sehr kompetitiv, was das angeht. Weil, wenn man sich halt sonst so anschaut, wenn ich das jetzt selber machen wollte, ja, dann habe ich halt schnell eine Kostenbasis, die teilweise das drei- oder vierfache ist von dem, was wir halt
Okay.
jetzt jemandem berechnen.
Dann habe ich es jetzt so verstanden. Jetzt nehmen wir mal an, Marcel und ich, wir sind kein Spielzeughersteller. Wir sind ein Anbieter von Hörbüchern, Audiosachen, Videos, wo man in diesem, ich sage jetzt mal, Kinder-Edutainment-Bereich ist.
Genau.
Und ihr bietet die Möglichkeit, dass ich nicht nur, ich sage jetzt mal, mein Kunde ist ja das Kind, dass ich das Kind jetzt nicht nur beriesel, sondern in die Interaktion mitgehe. Also ihr seid der App-Anbieter für die YouTube-Kanäle, für die Verlage, für die Hersteller von den Medien, richtig?
Genau, wir sind nicht so sehr der App-Anbieter, sondern wir sind die technologische Plattform, damit die App-Anbieter werden können. Ja, also
Ach
sprich.
so.
Genau, also sprich, ein Skyship hat halt gesagt, also die hatten, als sie uns getroffen haben, haben die im Grunde jede Woche von ihren YouTube-Kunden die Frage bekommen, kann es nicht mal eine App geben? Warum? Weil natürlich für Eltern, also erstmal muss halt verstehen, dass die YouTube Kids App nicht gut funktioniert. Also die letzte Metrik, die ich gesehen habe, war, dass 80% der Kinder tatsächlich nicht auf der YouTube Kids App sind.
Ja.
So, und dann hast du als Eltern natürlich immer so ein bisschen das schlechte Gewissen, oh Gott, mein Kind sitzt vor YouTube, wer weiß, was das nächste Video ist, wer weiß, was die
Ja,
nächste
verstehe
Werbung
ich.
ist. Ja, also es gab mal vor ein paar Jahren so einen Trend, wo irgendwelche Spaßvögel Peppa Pig Videos gefälscht haben. Das heißt, da ist dann Peppa Pig mit der Kettensäge auf ihre Freunde losgegangen.
Okay.
Das willst du vielleicht nicht, dass dein Kind
Nee.
das irgendwie in 2 Jahren sieht.
Ja, verstehe
So,
ich.
das heißt, es ist eine sichere Erfahrung. Und es ist halt natürlich auch so das Ding, irgendwann bauen die Eltern und auch die Kinder mit dem Content halt ein gewisses Vertrauen auf und sagen, okay, ich finde das so gut. Ich will eigentlich, dass die maßgeblich das gucken. So, ne? Und dann kannst du halt auch ein Abonnement verkaufen.
Ist
Und wenn
klar.
du jetzt halt als Skyship das selber machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich so eine Time to Market haben von 12 bis 18 Monaten.
Ja.
Ja? Und du würdest halt auch ein Investment haben, was wahrscheinlich irgendwo zwischen also 250.000 und 1 Million liegt. So. Und wenn du das halt jetzt anschaust, was machst du bei uns? Bei uns zahlst du 1.000 Euro im Monat plus 1 Euro pro Abonnent. Und du kannst in 3 Wochen auf dem Markt sein. Ja.
Okay, also ihr bietet die Plattform, dass ich als Hersteller von diesen Medien selber eine App kreieren kann.
Genau, und selber auch vertreiben. Und es ist komplett White Label. Das heißt, es ist dann keine Wonders-App, sondern es ist dann eine MVI-App, es ist eine Skyship-App,
Ah,
es ist eine
verstehe.
Warner-App. Ja, also wir treten komplett in den Hintergrund. So also ein bisschen kannst du dir das halt vorstellen wie Shopify für Content. Ja,
Ah, guter Vergleich.
ne, so, das heißt, das, was Shopify ist für E-Commerce, wollen wir halt für den Content werden.
Gut, jetzt ist natürlich der super interessante oder die nächste Frage, die sich jetzt auftut bei White Label. Wie groß ist dieser Markt? Das ist, und wo sagt ihr realistisch natürlich auch, du sagst es gerade, Lead Time bei den großen 360 Tage, das macht man bei den kleineren, kann ich verstehen, die kann man auch, wir sehen das auch selber bei unseren Werbepartnern, dass wir eher die mittleren Startups auch als Werbepartner kriegen, die, weil man die schneller im persönlichen Gespräch, die haben schlankere Entscheidungswege etc. Jetzt lass uns als erstes mal auf den Markt eingehen. Und jetzt ist natürlich dann die andere spannende Frage. Finden wir als MVI Medienhaus euch oder findet ihr uns? Und wie passiert das? Also, wer gewinnt ihr den Kunden selber oder müsst ihr den Kunden suchen und gewinnen?
Genau, also erstmal zum Markt. Momentan, also es ist aus mehreren Gründen haben wir halt jetzt diesen Kindermedienmarkt gewählt. Also der erste natürlich vorstehende Grund ist, dass wir da jetzt seit, ja, also teilweise, wenn man jetzt uns 3 Gründer anschaut, seit mehr als 20 Jahren unterwegs sind in dem Markt. Das heißt, wir kennen halt fast alle, die so relevant sind. Ja, und das ist einfach ein unfairer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Die meisten Konkurrenten, die wir haben, sind klassische Tech, also sind reine Tech-Startups. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Content-Creator in deren Reihen. Das heißt, das ist schon mal ein Vorteil, warum wir gesagt haben, okay, lass uns doch in dem Markt, den wir so gut kennen, anfangen. Zweitens haben wir halt verstanden, weil wir den Markt so gut kennen und selber auch schon Kinder-Apps halt rausgebracht haben, bevor wir Wonders gemacht haben, dass du halt, es ist ein sehr schwieriger Markt, weil du hast sehr hohe regulatorische Hürden, ja, du hast eine eigentlich aufgesplittete Zielgruppe, weil du musst quasi ein Kind begeistern, aber einen Elternteil überzeugen, ja, weil die zahlen ja das Geld. Und du hast spezielle Features, also du brauchst sozusagen Parental Gate und solche Geschichten. Das macht aber halt den Markt, das ist halt eine Nische, die aber sehr, sehr groß ist, dafür, dass sie eine Nische ist, die sehr lateral ist, also die geht halt über alles, also Spiele, Bücher und so weiter und so fort, ne? Also die ist sehr stark Multimedia, mehr als fast jede andere Branche. Und man kann von der Nische aus in interessante andere Nischen wachsen, wie zum Beispiel frühkindliche Bildung oder auch später Erwachsenenbildung und solche Geschichten. So, ne? Also deswegen haben wir uns diese Nische gewählt. Und wenn wir uns halt den Kinder-Apps-Markt anschauen, dann ist der, wenn man so einige unabhängige Experten anschaut, was haben die gesagt, dann liegt der so bei 80 Milliarden. Und wenn
weltweit
man sich da halt...
Gesehen jetzt.
Ja, genau, weltweit gesehen. Also, und wir, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also wir haben jetzt so um die 14 Kunden und von denen sind 2 Deutsch. Ne? Also wir sind eigentlich... Deutschland ist für uns nur, hier sitzen wir, aber ich meine, das ist vielleicht jetzt auch kein Geheimnis, Deutschland ist jetzt nicht der Unterhaltungsmarkt per se. Ja, so, also das heißt, wir haben halt Kunden aus Kanada, UK, USA, Spanien, Indien, Südkorea, ja, also wir sind jetzt schon quasi international. Genau, und also das heißt, der Marktanteil so der mittelgroßen Unternehmen, der liegt so bei 16 Milliarden. Und wenn wir da sagen, okay, wenn wir so mal ausrechnen, was wir bei Skyship eigentlich so einnehmen können, dann denken wir, sind wir so beim Durchschnitt bei so einer Umsatzbeteiligung, auch wenn das jetzt kein Umsatzbeteiligungsmodell ist, von so circa 4%. Das heißt, allein in dem Kids-App-Markt haben wir so ein Total Addressable Market von 580 Millionen. Und was ich jetzt schon auch gesagt habe, habe ich ja eben schon leicht angesprochen, wir strecken jetzt so langsam schon auch die Fühler aus in Richtung dem Bildungsmarkt. Ja, weil wir halt so wie, also wir haben ja jetzt schon Kunden wie Skyship oder auch Okido, die sind schon eigentlich also an dem Bildungsmarkt dran. Und da ist für uns halt total spannend, jetzt zu sagen, okay, so im nächsten Jahr gucken wir uns eben all das an, was unreguliert ist. Also jetzt, ne, weil du wirst jetzt nicht durch Kultusministerium laufen oder ein Bildungsministerium überzeugen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ganz viel, was unreguliert ist, frühkindliche Bildung im Digitalbereich oder auch Erwachsenenbildung, also auch solche Sachen wie gewisse Sprachlern-Apps oder sowas. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, dass Leute mit uns vielleicht jetzt nicht einen kompletten Duolingo nachmachen können, aber doch in so eine ähnliche Art von Gattung kommen können. Und das ist das, wo wir gerade schon erste Gespräche führen.
Okay, dann, wie findet, also 14, das klingt jetzt, ich weiß nicht, wie viele tummeln sich auf diesem Markt, weil 14 klingt ja jetzt gerade noch nicht so viel.
Richtig.
Jetzt interessiert mich aber, wie findet ihr die nächsten 100? Wie macht ihr das?
Genau, also noch sind wir in der Phase vom Unternehmen, wo wir sagen, wir finden die. Aber interessanterweise, und das ist ja immer, also das erzähle ich jetzt, glaube ich, niemandem Geheimnis, also eine der wichtigsten Komponenten bei einem Startup ist Timing. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade das Glück, dass das Timing oder der Markt dreht sich gerade in unsere Richtung. Kann ich auch gleich nochmal erklären, was ich damit meine. Das heißt, ich habe jetzt schon die ersten Leute, die uns gesucht haben, obwohl wir noch gar nicht so einfach zu finden sind, weil wir haben noch niemanden fürs Marketing bei uns. Das ist ein großes Thema fürs nächste Jahr. Das heißt, momentan ist der Weg bis, ich sag mal, Anfang, Mitte diesen Jahres war halt sehr stark über persönliches Netzwerk, Konferenzen und Messen, ja, da mit Leuten reden. Wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres einen Sales Manager, haben dann mit dem ehemaligen Head of Growth von PayPal so einen Growth Accelerator gemacht und seit April haben wir halt da auch neue Kanäle aufgetan. Das heißt, was wir halt jetzt zum Beispiel machen, ist, dass wir sehen, okay, es gibt eine Webseite, die nennt sich Social Blade, die listet alle YouTube-Creator mit Metriken auf. Wir scrapen diese Seite, haben da gewisse Filter, wo wir sagen, okay, das sind für uns Erfolgsfaktoren, also wie oft posten die Videos, wie viele Abonnenten haben die, ja. Wir haben mittlerweile hier ein Business Intelligence Team in-house, die machen dann eben solche Business Case Kalkulationen und also für uns ist gerade noch ziemlich wichtig, dass der Kunde, den wir onboarden, halt auch ein Kunde ist, der auch erfolgreich sein kann, weil wir halt ein performancebasiertes Modell haben und für uns ist jetzt sozusagen, ja, diese 1.000 Euro im Monat super, aber eigentlich ist das Interessante eben, dass die ein Abonnentenwachstum haben und wir eben dann mit diesem Abonnentenwachstum in eine Größenordnung kommen, dass wir vielleicht sogar schon mit einem Kunden profitabel werden können. Also zum Beispiel, wir haben diese Woche die Schlümpfe gelauncht.
Ja.
Ich glaube, die haben mit den letzten beiden Spielfilmen 2 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel so ein, wenn ich jetzt wetten sollte, würde ich sagen, das ist vielleicht ein Kunde, wo das passieren kann. Ja.
Ja.
Und deswegen ist jetzt, glaube ich, für uns da jetzt gar nicht so sehr wichtig, wahnsinnig viele Kunden zu bekommen, sondern jetzt in dieser frühen Phase uns eher darauf zu fokussieren, die richtigen Kunden zu bekommen. Und deswegen haben wir jetzt auch in dem Businessplan geplant, bis Ende nächsten Jahres so um die 60 Kunden zu haben. Ja, das heißt, das sind jetzt keine verrückten Größenordnungen. Wenn man sich
Ja.
überlegt, dass wir im Sommer auch schon mal, ich glaube, 4 Kunden in einer Woche geclosed haben, so, ja. Und das mit einem ziemlich schmalen Team.
Ja, muss mir jetzt vor, so jetzt nehmen wir mal an, der Sales Manager. Jetzt muss ich doch fragen, reist der um die Welt oder passiert das
Nee.
viel digital bei euch in der
Der
Branche?
sitzt nur hier, momentan der Arme sitzt bisher nur im Büro.
Ach so.
Vielleicht darf man nicht so das Jahr mal im Februar nach San Diego fliegen. Da ist die wichtigste Kids Content Messe für
Ja.
Nordamerika. Ich
Okay.
reise momentan, also wir sind auch in der Größenordnung, wo halt auch viel Founder-led ist und ich kenne halt die ganzen Leute. Das heißt, ich bin schon noch auf so Konferenzen hin und wieder.
Ja.
Und ja, wie gesagt, er wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch mehr reisen, aber der Fokus ist momentan das rein Digitale. Also das heißt, Leute kriegen von uns, wir haben eine teilautomatisierte Sales Pipeline, wir nutzen halt CRM-Systeme. Leute kriegen von uns halt E-Mails. Was bei uns ein ganz großes Thema ist, ist halt, das in diese Rolle des sogenannten Trusted Advisor zu kommen. Also wir haben halt ein sehr profundes Wissen über die Branche und können halt auch unseren Kunden ziemlich viele Insights geben, einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt auch schon mit
Ja.
Bestandskunden gemacht haben. Also wenn man halt mit Warner und Skyship für 4 Jahre gearbeitet hat, dann weiß man ziemlich viel, was viele andere nicht wissen.
Verstanden.
Und deswegen sind auch viele Outreach-E-Mails für uns gar nicht so, dass wir da irgendwie kommen, so Power-Selling über Features, sondern wir sagen halt so, hey, wir verstehen auf YouTube, also wir haben zum Beispiel so einen Guide mit einem Datenjournalisten der Zeit zusammen erstellt. Das ist ein, ich glaube, 15-seitiges PDF-Dokument zusammen mit dem ehemaligen Head of Digital von Warner, mit dem CEO von Skyship und eben diesen Datenjournalisten, wo wir gesagt haben, wie kann man eigentlich über YouTube hinauswachsen? Weil wir haben halt die Situation, dass viele von unseren Kunden, die haben schon viele Millionen Abonnenten auf YouTube, aber wie jetzt gerade wieder getan, also YouTube schraubt gerade an dem Algorithmus rum. Und wir sehen halt bei nicht nur unseren Kunden, sondern auch mit Leuten, mit denen wir reden, dass bei denen der Umsatz teilweise zwischen 30 bis 80% einbricht seit Juli. Ja, warum? Weil YouTube ist im direkten Konkurrent mit TikTok. Die pushen gerade im Algorithmus die Shorts total. Und mit YouTube
Ja.
Shorts kann man halt kein Geld verdienen. So,
Ja.
ja. Und Skyship ist dann halt relativ entspannt, so, weil die sagen halt, naja, okay, ich habe ja meinen App-Umsatz, so. Ja, und das heißt, also was wir eigentlich unseren Kunden bieten, ist einerseits so eine Stabilisierung ihres Geschäfts. Also man wird ich sag mal, vom YouTube-Channel-Betreiber zum Content-Entrepreneur. Und das sehen wir halt auch, also bei Skyship zum Beispiel, als wir die kennengelernt haben, waren 98% des Umsatzes kam von YouTube. Mittlerweile sind es 60%. Gleichzeitig hat sich aber die Zielgruppe auf YouTube verdreifacht. Ja, also die Abonnentenzahl bei denen. Also das ist jetzt nicht so, dass die da stagniert sind. Und wir sehen halt, dass wir da einfach die Möglichkeit geben zu diversifizieren und aber auch, wir haben eins der, also ich weiß nicht, ob es noch ein anderes gibt, aber wir haben jetzt durch EU-Mittel gefördert ein Analytics-System gebaut, was jetzt gerade fertig geworden ist, was wir jetzt vermarkten, was halt komplett sicher ist und was sozusagen sicherer ist als die DSGVO es
Ja.
verlangt. Und das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und der wird auch danach für die großen Blue Chips wichtig, dass wir sagen, ja, also man kann halt auch unsere Apps als Business Intelligence Tool nehmen, ohne dass jetzt die Kinder ausspioniert werden können. Ja? Und das ist halt für uns auch ein wichtiges Thema. Also wir sind fast alle Eltern, wollen nicht, dass unsere Kinder ausspioniert werden, aber wir verstehen auch, dass es natürlich für jemanden, der so eine App betreibt, relevant ist zu verstehen, welcher Inhalt wird denn besonders gerne gesehen, ja, in welchem Territorium und wie kann ich vielleicht erfolgreicher werden oder wie kann ich halt auch noch über das hinauswachsen, was ich schon mache. Also zu deinem Beispiel, dadurch, dass wir auch da von dem, was ich weiß, sind wir, glaube ich, eines der wenigen Systeme, die Multimedia machen. Und das ermöglicht halt auch den Kunden, wie wir es halt auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, die fangen mit Video an, stellen halt irgendwie fest, so, okay, jetzt kommen schon einige Kunden durch die Tür. Wir haben ein solides Abonnentenwachstum, aber die Leute bleiben vielleicht nur 3 bis 4 Monate in der App und dann ermöglichen wir ihnen halt entweder durch Templates, die wir ihnen geben, oder durch Eigenentwicklung Computerspiele reinzubringen und dann stellen wir auf einmal fest, oh, die Leute bleiben jetzt 8 Monate oder 12 Monate. Ja, und das sind dann also Möglichkeiten, die hast du halt auch nur, wenn du deine eigene App machst.
Perfekt, gut, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt haben wir uns gesagt, das ist ein super spannendes Thema. Wir wollen auf jeden Fall eine App. Muss ich jetzt jemanden einstellen, der diese App baut? Weil ich stelle mir das extrem schwer vor, eine komplette App zu bauen, wenn ich eigentlich diese, also ihr müsst ja diese Kompetenz bilden oder bieten. Wie überzeugt ihr da? Also ihr baut ja nicht, ihr habt ja gesagt, ihr macht die White-Label-Lösung, aber muss ich jetzt für 150.000 Euro einen ITler einstellen, Programmierer, der das kann. Wie komme ich jetzt als Kunde, nachdem ich überzeugt bin, Mehrwert ist natürlich, ich habe mehr Kundenkontakt, ist alles klar, haben wir alles verstanden, aber wie komme ich jetzt zu der App?
Ja, also wir nehmen nochmal diesen australischen YouTuber Bounce Patrol, die sind auch diese Woche gelauncht, die da in 9 Tagen zugesagt haben. Ich glaube, das sind 3 Leute. Das ist auch sehr lustig, weil man redet mit dem CEO, am nächsten Tag sieht man ihn in einem Hasenkostüm auf dem YouTube-Channel rumtanzen.
Okay.
Der hat es selbst gemacht. Ja, der hat das, glaube ich, in 8 Wochen selbst gemacht. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man das hier so als App, also ich will es ja, es ist jetzt kein reiner App-Builder, was wir bieten, ne, weil es ist so viel mehr, aber eine Komponente unseres Systems ist halt das. Also, dass man eigentlich per Drag and Drop, also man zieht seine Artworks da rein. Ja. Und
Also
das sieht man auch bei uns auf der Webseite. Also, wenn man da einen Product-Tab geht, dann gibt es so ein kleines Video. Und da sieht man, wie jemand eigentlich mit Drag and Drop, wo er einfach Icons und Artworks von seinen Charakteren reinzieht und Hintergründe, und so kann man eigentlich eine App mit uns erstellen. Ja, das gibt es dann verschiedene Komplexitätslevel. Aber im Grunde, wie gesagt, also theoretisch, wenn jemand seine Sachen soweit fertig hat, dann kann er in der Woche eine App machen. Und wie gesagt, das Schnellste, was wir bisher hatten bei einem Kunden, waren 3 Wochen.
Ja.
Und dann, was den Betrieb angeht, also am Anfang muss man ja den ganzen Content mal hochladen. Da gibt es aber auch verschiedene Tools, die einem halt ermöglichen, 500 Videos auf einmal hochzuladen und sowas. Und dann den eigentlichen Betrieb, das ist jetzt nicht so komplex. Also wir sehen halt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen eines Kunden wie Skyship, die haben halt schon sowas, was sich YouTube Channel Manager nennt. Das heißt, das sind halt schon Leute, die sich halt überlegen, wann laden wir welchen Inhalt mit welchen Thumbnails und welchen Metadaten auf YouTube hoch.
Ja.
Und dann ist halt, weiß ich nicht, ein Viertel, ein Fünftel, ein Drittel, je nachdem, wie aktiv die auf YouTube sind, deren Arbeitszeit fällt dann auch auf die App an.
Okay, verstanden. Jetzt, ihr verdient jetzt Geld. Also wir haben eine Subscription-Gebühr, die wir bezahlen im Monat. Und dann sagtest du vorhin 1 Euro pro Abonnent.
Genau.
Auch pro Monat. Was heißt das? Also jetzt ein App-Download ist ja kein Abonnent, oder?
Genau.
Was ist denn, wenn ich jetzt die App kostenlos anbiete? Dann habe ich die 1000 Euro im Monat und das war's.
Nee, dann
Okay.
machen wir halt Folgendes: Dann berechnen wir die 1000 Euro und dann stellen wir dir quasi Traffic und Nutzungszeiten in,
Okay. Also es
ne,
gibt verschiedene
in Rechnung.
Modelle, die ich dann auch wählen kann.
Genau.
Jetzt ist natürlich dann klar, je erfolgreicher die werden, desto mehr Geld verdient ihr.
Genau.
Jetzt ist natürlich auch spannend, auch für ein Investment, wie hoch ungefähr ist denn eure Bruttomarge? Wo sagst du, das bleibt jetzt wirklich mit, also na klar ist, wenn das hoch skaliert, skaliert natürlich auch die Marge hoch.
Genau.
Das ist verständlich, aber so. Vermutlich bei Tech-Unternehmen sieht man ja auch immer, wenn man das an der Börse sieht, mit einem AAA, sind die ja meistens so bei 70%. Sind wir auch mit euch so in der Region von 70% Marge?
Ja, also das ist für mich halt noch in der jetzigen Phase des Unternehmens relativ schwer irgendwie vorherzusehen, wo wir da landen. Also weil ich
Oder
sag,
wo siehst du euch? Wo siehst du euch tatsächlich?
ja, also ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass wir in der Lage, also wir sind in der Lage, immer weiter zu automatisieren. Ja, so je länger so die Firma existiert, desto weniger Impact haben wir oder desto geringer werden sozusagen die Kosten pro Endkunde. Ob wir da, also 70%, also wie gesagt, so richtig seriös kann ich es gerade einfach noch nicht beantworten, ja, weil wir dafür fehlt uns eigentlich so die Datenbasis. Ja. Also ich würde jetzt halt, also weil nicht nur ist es ja so, dass es 14 Kunden sind, sondern viele von diesen Kunden sind ja gerade erst gelauncht, so, ne? Also so, wir haben dieses Jahr, glaube ich, 6 neue Kunden oder 7 neue Kunden gewonnen. Und wie gesagt, wir haben jetzt alleine in den letzten 2 Wochen 3 Apps gelauncht. So. Ja, also das heißt, glaube, da muss man noch so ein bisschen gucken. Rein theoretisch, natürlich, es gibt ja Finanzpläne, ne? Und rein theoretisch sehe ich das schon, dass wir da in so Größenordnungen kommen können von 50%. 70 würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, ja. Aber auch da, ne, das ist ja auch wieder eine Frage. Wenn wir jetzt gucken, wie sich der Markt weiterentwickelt und wir sagen, wir wachsen jetzt Downmarket und wir haben auf einmal eine Lösung. Wir haben dann, was wir auch noch nicht so stark haben, ne, wir haben dann ganz viel Inbound. Also das heißt, wir machen Marketing und so. Das heißt, die Customer Acquisition Costs gehen runter, ne? Und so, das alles hat ja einen großen Einfluss auf die Marge, ne? Und deswegen, ja, also Stand heute ist das so ein bisschen noch in die Glaskugel schauen. Aber was ich halt jetzt schon sagen kann, so wie der Ablauf mit den Kunden jetzt schon ist, sehe ich halt, okay, wir haben halt unsere Product Ownerin, das ist eine Person, die onboardet die Kunden. Und wenn die dann mal live sind, dann gibt es halt hin und wieder mal so einen Check-in-Call mit denen oder sowas. Ja. Und dann war es das so. Ja. Also das heißt, das System muss halt dann immer wieder mal gepflegt werden. Wir müssen irgendwie technische Updates machen, aber das ist schon sehr, sehr ressourcenschonend. Und das sieht man ja auch daran, dass wir halt jetzt mit 10 Leuten das so machen können.
Lass uns mal über die Bewertung sprechen. 7,9 Millionen
Ja.
Euro Unternehmensbewertung. Wo wollt ihr dieses Jahr beim Umsatz rauskommen? Und seid ihr jetzt schon, vermutlich seid ihr jetzt noch nicht EBITDA positiv und
Nee.
vermutlich auch noch nicht, wie ist es beim Cashflow? Wie sieht es da aus?
Nee, also wir sind jetzt momentan also planen wir so bei einer, so einer Größenordnung von einem 300.000 Euro Jahresumsatz rauszukommen. Und wir haben aber jetzt schon jetzt mit den Kunden, die jetzt gerade contracted sind, mal so, also dadurch, dass das ja ein performance-basiertes Modell ist, kann man jetzt nicht komplett von contracted ARR reden, weil wir ja quasi eine feste Komponente haben und eine, die wir einfach mal projizieren müssen. Aber wenn man so auf den Kunden basierend, die wir jetzt schon haben, das projizieren, dann sind wir so bei einem Contracted ARR von wahrscheinlich um die 500.000. Ja? Cashflow-seitig, also Profitabilität, da planen wir eine Profitabilität so in Mitte nächsten Jahres, drittes Quartal nächstes Jahr.
Also man muss ja sagen, es ist ja eine sportliche Bewertung vom 15-fachen Umsatz.
Ja.
Werden jetzt wahrscheinlich viele gerechnet haben. Jetzt ist natürlich interessant, bevor wir zu der wichtigsten Frage kommen, die uns Investoren natürlich immer interessiert, wie könnte ein Exit aussehen? Als allererstes, warum seid ihr locker das 15-fache des Umsatzes wert?
Ja, also da gibt's mehrere Gründe. Also das eine ist natürlich, dass wir allein jetzt schon eine Pipeline haben, die einen ARR von 7,7 Millionen hat. Ja, also einfach von den Firmen, die da drin sind. Und das haben wir halt jetzt über die letzten Jahre aufgebaut, dass wir auch in der technologischen Seite halt wahnsinnig viel Sachen aufgebaut haben. Also ich habe es ja eben gerade genannt. Wir haben durch dieses EU-Förderprogramm mit 1,2 Millionen auch in den letzten 16 Monaten halt eben ein Analytics-System aufgebaut, was es, wie gesagt, nach meinem Wissen nicht nochmal gibt. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen von der ja, renommiertesten Datenschutzkanzlei Deutschlands ein 14-seitiges White Paper bekommen, was wir noch auf der Webseite veröffentlichen, was halt erklärt, was daran so besonders ist. Also, dass wir halt sicherer sind als die DSGVO und solche Geschichten. Also, es ist diese technische Innovation. Und es ist halt aber auch eben diese Pipeline und diese Pole Position, die wir halt auch in dem Markt haben. Ja? Also, dass wir sagen, okay, wir haben quasi da ein Adressbuch und eine Fähigkeit, die das am Markt so nicht gibt. Und wir sind, wie gesagt, auch da, soweit ich weiß, das einzige Multimedia-System am Markt. Und ich glaube, was halt auch nochmal so auch in der Bewertungsdiskussion mit Bestandsinvestoren und auch mit Kompanisten halt eine Rolle gespielt hat, ist halt einfach die Sache, dass sehr viel Potenzial in dieser Firma steckt. Also das heißt, wir kommen aus dem Produkt, das Team. Ne? Wir haben quasi jetzt erst so diese Sales-Bewegung dieses Jahr eigentlich gestartet. Und wir sehen halt sozusagen, wenn man sich das Produkt anschaut, dass das eigentlich ja, ready ist. Ne? Das sieht man auch an diesen Sales-Zyklen, wenn wir sagen, jemand sagt in 9 Tagen zu. Ja, also da kann man, glaube ich, schon von einem Product Market Fit sprechen. Und dass man halt sieht, dass der Markt sich gerade, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, extrem zu uns bewegt. Also was heißt das? Wir sehen halt jetzt gerade dieser Streaming-Krieg zwischen Netflix, Disney und Co. Ist in eine neue Phase gestartet. Das heißt, durch die Zinswende auch getrieben, schnallen die gerade alle den Gürtel enger. Ja, das heißt also, viele Leute, die halt vorher von denen beauftragt wurden, werden nicht mehr beauftragt. Bei YouTube brechen die Umsätze weg. Ja. Ich war, wie gesagt, gerade auf der größten Content-Messe mit irgendwie 12.000 Teilnehmern in Cannes. Und ich hatte jetzt zum ersten Mal Leute, die wirklich mir sozusagen außerhalb von der Messe zugerufen haben: Sebastian, wir müssen über Apps reden. Also Leute gucken
Perfekt.
gerade, also der Markt dreht sich gerade extrem zu uns. Also wir haben da ein super Timing. Und zwar von den Großen bis zu den Mittleren, zu den Kleinen, fangen halt Firmen an, mit uns jetzt auch initiativ zu reden und zu sagen, das alte Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Ja, also das heißt, was diese Streaming-Dienste ja auch geschafft haben, ist, dass dieses werbefinanzierte Fernsehen nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir sehen halt, der Markt ist an allen Stellen gerade disrupted, so ein bisschen wie mit Napster irgendwie in der Musikbranche. Und die Leute müssen neue Alternativen finden und wir sind eine, ja, der bestaussehendsten Alternativen am Markt.
Okay, dann bestes Aussehen laut Companisto. In 4 Jahren ist ein Exit geplant. Wie würde für euch ein Exit aussehen? Ich stelle mir es schwierig vor, weil ihr ja viele Kunden habt, die ja auch wahrscheinlich miteinander irgendwo teilweise konkurrieren. Stelle ich mir eine Übernahme schwierig vor von einem bestehenden Kunden, der jetzt sagt, jetzt will ich diese gesamte Plattform, weil ich es total toll finde. Wie stellt ihr euch, also was wäre denn dein optimaler Exit?
Also da, ich habe das ja schon gesagt, ich bin ein großer Bewunderer von Tobi Lütke. Das ist der Gründer von Shopify.
Ja.
Also ein Deutscher aus Karlsruhe, der nach Ottawa gegangen ist und gerne Snowboard gefahren ist und dann sich gedacht hat,
Ja.
ich mache mal eine Online-Webseite für Snowboards. Also das heißt, wenn Wonders das Shopify für Content werden kann, dann kann das natürlich auch ein Börsengang sein. Wenn das nicht klappt, dann bin ich ganz bei dir. Ich glaube, jetzt irgendwie von einem Disney oder einem Warner übernommen zu werden, ist schwierig. Was aber, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, ist halt von so Firmen wie Adobe gekauft zu werden. Ja, weil zum Beispiel Adobe, die haben halt auf der Content Creation Seite ganz viele Tools.
Ja, haben wir jetzt auch
Ne?
mit Firefly ein großes Unternehmen auch übernommen.
Genau, und Figma ist ja auch was sie sich gerade, also
Genau.
Figma ist zum Beispiel eines der Tools, die auch Teil von unserer Toolchain sind, die quasi
Ah,
unsere
okay.
Kunden schon nutzen, um die Apps zu bauen. Ja,
Ja.
und also das heißt, da würden wir uns direkt eingliedern. Adobe hat ja auch schon Analytics und sowas, also denen fehlt quasi in dem Vertrieb noch einen Baustein. Und da gibt es ja so ein paar Unternehmen in der Richtung, wo wir sagen, also ob das jetzt Autodesk ist oder auch halt dann ein Konkurrent, also wenn jetzt Vimeo zum Beispiel sagt, okay, könnte spannend sein, ja. Also eher so in dieser Richtung der Software-as-a-Service-Firmen, die halt groß sind, einfach dort als deren Erweiterung aufgekauft zu werden, das sehe ich halt auch als einen super spannenden Exit.
Ist für dich aber, also ich muss jetzt auch mal frech fragen, du bist ja Seriengründer. Ist für dich ein Exit auch das, wo du sagst, das strebe ich an in 4, 5 Jahren?
Ja, absolut. Also das ist für mich, also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Alle Firmen, die ich halt vorher gemacht habe, waren so nach einem Agenturmodell gebaut. Und das war jetzt so das erste die erste Unternehmung, wo wir halt gesagt haben, so okay, die ziehen wir von Anfang an als ein skalierbares Businessmodell auf. Also da muss man vielleicht auch zu sagen, also es gibt 2017 einen Plan, wo wir gesagt haben, okay, Stufe 1 ist, wir suchen uns Kunden, für die wir quasi wie eine erweiterte Agentur funktionieren. Das waren in dem Fall Skyship und Warner. Das heißt, wir haben die ersten 4 Jahre des Unternehmens, deswegen haben wir vielleicht auch ein bisschen anderes Lifecycle als ein klassisches Startup, ist komplett gebootstrapped gewesen. Ja?
Ja, okay.
Also keinerlei Investment. Dann haben wir das erste Investment 2021 aufgenommen und haben halt gesagt, okay, jetzt kommt Phase 2 dieses Plans, wir bauen eine Plattform. Ja? Und dann eben die dritte Phase ist halt wirklich zu einem Ökosystem zu werden. Also sprich, dass man sagt, ne, also momentan sind wir sehr stark noch ein Software-Tool. Wir haben zwar auch schon so einen Bereich für unsere Kunden, wo die quasi Tutorials und sowas haben, aber also da auch wieder so ein bisschen zu Shopify geschielt. Die Opportunity Vision ist halt zu sagen, wir haben eine Plattform, wo auf der einen Seite UX-Designer, Spieleentwickler oder sowas ankommen können, ja, und können sagen, hier, ich kann Templates für diese Plattform entwickeln, so ein bisschen, was man von Notion kennt und so. Ja, die kann ich da anbieten. Es gibt eine Art Two-Sided Marketplace auch bei uns. Ja, und auf der anderen Seite kommen halt die Creator, die sagen, okay, ich habe hier ein Hörbuch, ja, oder ich habe eben meinen YouTube-Content und ich kann mir einen Marketingberater da irgendwie finden, der mir hilft halt irgendwie schneller zu wachsen, oder ich habe einen Creator Fund,
Ja.
der mich finanziert und das ist ein Content Accelerator. Also das ist so das ist so die Vision am Ende und deswegen ja ganz klar exit-orientiert.
Okay, jetzt die letzte Frage und das ist wahrscheinlich auch die unfairste. Wenn es nicht klappt, woran hätte es gelegen? Also wo siehst du so das größte Risiko für eure Unternehmung? Weil wenn ich jetzt so zuhöre, muss ich tatsächlich sagen, das klingt alles sehr solide. Aber wo, ich glaube, es ist tatsächlich auch viel euer unfairer Wettbewerbsvorteil, natürlich auch durch die Kompetenz, die ihr habt. Ihr seid in dieser Nische einfach auch Experten. Wäre das, für mich ist das größte Risiko tatsächlich, dass Kompetenz abwandert.
Ja, das ist schwierig, weil die Kompetenz ist ja bei uns in den Gründern gebunden. Und wir kennen uns seit 20 Jahren. Also
Okay, also.
das wird, glaube ich, nicht passieren. Wir haben schon gesagt, also wir machen auch als nächste Firma eine Currywurstbude zusammen oder sowas.
Okay, also ihr
Also
seid euch auch
Abwanderungsrisiko ist
einig, was den Exit angeht. Also das ist
absolut.
groß machen und dann
Genau.
mit einem schönen Multiple dann auch verkaufen.
Genau, also da gibt es, das ist, glaube ich, nicht ein Risiko. Ich glaube, was ich als Risiko sehe, ist halt, wie der Markt sich entwickelt. Ja, und dass wir irgendwie dem Markt nicht schnell genug begegnen. Das ist, glaube ich, mein Risiko Nummer eins. Also sprich, wir haben jetzt schon gesehen, wir haben Product Market Fit bei unseren Kunden, haben unsere Kunden diesen Product Market Fit halt auch bei ihren Kunden. Also was sage ich, was meine ich damit? Werden genug Abos gekauft? Ja, so, das ist, glaube ich, das ist ein inhärentes Risiko für uns. Und da muss man aber auch sagen, da sind wir jetzt auch schon dabei, dem vorzubauen. Also wir sind gerade dabei, uns auch ein Hybridmodell zu testen mit ein paar Pilotkunden. Also sprich, dass wir sagen, teils werbefinanziert, teils Abo. Ja, also das heißt, dass alles vor der Paywall ist mit Werbung. Das wird das ein bisschen abfangen. Ja. Oder aber auch, dass wir jetzt sagen, wir versuchen an Blue Chips ranzugehen und das komplett als ein Business Intelligence Tool zu verkaufen. Ja, weil wir sind, wie gesagt, als einziges Tool gerade in der Lage, dass man wirklich nachhaltig hochspannende Daten erheben kann. Und so kann ich vielleicht als ein Hasspro dann vorhersagen, okay, in Brasilien ist es wahrscheinlich besser, diesen Charakter als Plüsch zu entwickeln und zu verkaufen, ja,
Ja.
als den anderen. Und dann ist die App vielleicht sogar kostenlos und wir haben halt einen monatlichen hohen Preis, den Hasbro bei uns zahlt. Ja. Also das heißt, wir haben da schon auch ein paar Bewegungen, um das vorzubeugen. Aber das ist für mich das größte Risiko, dass wir sagen, okay, wir entwickeln uns nicht schnell genug mit dem Markt, um die Markt sozusagen Situation zu verstehen und entsprechend dem zu begegnen, sodass bei uns hier der Umsatz in der Größenordnung anwächst, wie wir es auch projiziert haben.
Gut. Das würde ich sagen, lassen wir als Schlusswort so stehen. Sebastian, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst.
Sehr
Und
gerne.
alle Infos zu euch, zu einem Investment, stellen wir natürlich auch wie immer in die Shownotes. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Bis dann. Ciao.
Danke dir, hat Spaß gemacht.